Wir haben 14 Uhr und 46,5 Minuten. Heute ist Donnerstag, der 31. Januar, also der letzte Donnerstag im Monat. Und das wiederum bedeutet, dass wir jetzt hier bei uns anbieten dürfen, die Kunststunde. Und durch die Sendung wird wie immer führen Bernd Fischer, den ich jetzt bei mir im Studio begrüßen darf. Hallo Bernd, guten Nachmittag.
Hallo
Peter. Bernd, unsere letzte Sendung hatten wir ja zum Paul Cézanne, aber über den Mann gibt es natürlich so viel zu berichten, dass ich auch schon angekündigt habe, der wird heute noch einmal bei uns, bei dir Thema sein.
Ja, wir hatten uns in der letzten Sendung vornehmlich mit seiner Biografie beschäftigt und haben festgestellt, dass das eigentlich nicht reicht, weil Cézanne ein Ausnahmekünstler ist. Und deswegen wollen wir uns heute ein bisschen mit seiner Bedeutung in der Kunstgeschichte und beschäftigen und vor allen Dingen mit seinem Werk, also mit seiner Art des Malens und was bei Cézanne eigentlich so ungewöhnlich war. Aber vielleicht, Peter, darf ich vorher doch noch mal ganz kurz, auch wenn das Jahr fast vorbei ist, unseren Kunstfreunden an den Lautsprechern ein frohes neues Jahr wünschen. Und Gesundheit, Zufriedenheit und vor allen Dingen nicht nachlassende Neugier auf die Kunst, denn was wären wir ja ohne sie, ohne Musik, ohne Literatur, Malerei, Architektur? Ich denke, wir wären nur so Bestreiter unseres meist banalen Alltags. Und deswegen freue ich mich also, wenn die Hörer, Sie, liebe Hörer, sich heute wieder dazugeschaltet haben. Ja, Cézanne, ich möchte mich eigentlich mal anschließen an einen Satz von Claude Monet. Er hat gesagt, ja, Cézanne, er ist der Größte von uns allen. Und das ist ja schon eine Aussage. Und Picasso gestand einmal, ich zitiere ihn, er war für mich der einzige Meister. Das ist schon erstaunlich, weil Picasso, glaube ich, selbst sich für den Größten aller Künstler hielt. Und er sagt weiter, Cézanne war eine Vaterfigur für uns, der uns Schutz gab. Er war also eine Art lieber Gott der Malerei. Und solchen Enthusiasmus, den gibt es ja sehr selten unter Konkurrenten, erst recht unter Künstlern, die ja oft genug dem Werk anderer mit, ja man kann sagen, Eifersucht, Neid oder Missgunst begegnen. Jedenfalls sind das Charaktereigenschaften, die sehr oft anzutreffen sind. Die Bilder Cézannes hingegen wurden von den wichtigsten zeitgenössischen und auch nachfolgenden Malern anerkannt und geschätzt. Und das ist schon ungewöhnlich. Schon vor und erst recht nach Cézannes Tod, das war im Jahre 1906, begann eine lebhafte Auseinandersetzung mit seinem Werk. Unter den jungen französischen Künstlern wurden zuerst Matisse und Derain von der Leidenschaft für Cézanne ergriffen. Und es folgten dann Picasso, Fernand Léger, Georges Braque, Marcel Duchamp und Piet Mondrian. Die Begeisterung dieser Künstler war dauerhaft. Zum Beispiel äußerte der 80-jährige Matisse im Jahre 1949, dass er der Kunst Cézannes am meisten verdanke. Die eben genannten Künstler bilden erst den Anfang einer ganzen Reihe von Künstlern, die sich von Cézanne inspirieren ließen. Wir haben einmal in einer Sendung über die Künstlerkolonie Worpswede gesprochen und eine der bekanntesten Malerinnen, die ja sehr früh verstorben war, war Paula Modersohn-Becker, die ja Worpswede verlassen hatte und nach Paris gegangen war. Und sie hatte dort 1900 beim Galeristen Voyard Gemälde von Cézanne gesehen. Und diese Gemälde hatten sie wirklich sehr tief beeindruckt. Kurz vor ihrem Tod schrieb sie einen Brief an Clara Westhoff, die in Worpswede geblieben war. Und in diesem Brief schrieb sie, ich zitiere mal, ich denke und dachte diese Tage stark an Cézanne. Und wie das einer von den drei oder vier Malerkräften ist, der auf mich gewirkt hat wie ein Gewitter oder ein großes Ereignis. Zitat Ende. Auch Paul Klee war begeistert von Cézanne. Er zitierte oder notierte 1909 in seinem Tagebuch, Cézanne ist mir ein Lehrmeister par excellence. Er hatte ein Dutzend Gemälde von Cézanne in München gesehen. Wir haben auch schon mal eine Sendung gemacht über die Künstlergruppe Der Blaue Reiter und ihren gleichnamigen Almanach. Und in diesem bezieht sich Franz Marc auf eine Geisteswissenschaft zwischen El Greco und Cézanne und berichtete, deren Werke hielt er für die Eingangspforten einer ganz neuen Epoche der Malerei. Auch Kandinsky, der zur selben Gruppe gehörte, bezieht sich in einer 1912 veröffentlichten Schrift mit dem Titel »Über das Geistige in der Kunst« auf Cézanne und in dessen Werk er ein starkes Mitklingen des Abstrakten erkannte und den spirituellen Anteil seiner Überzeugung bei ihm vorgegeben fand. Max Beckmann, ein anderer Maler, sah in seiner 1912 erschienenen Schrift Gedanken über zeitgemäße und unzeitgemäße Kunst in Cézanne ein Genie. Ebenso hat sich mal Franz Marc geäußert. Neben Matisse beschäftigte sich Alberto Giacometti am eingehendsten mit Cézannes Darstellungsweise. Wir haben darüber auch schon mal kurz gesprochen in unserer Sendung, die wir über Giacometti gemacht haben. Nun, auch die Künstler der neueren Generation, auch für diese ist Cézanne eine wichtige Instanz. Jasper Johns bezeichnet ihn neben Duchamp und Leonardo da Vinci als wichtigstes Vorbild. Der deutsche Gegenwartsmaler Penck wiederum betonte, mit Cézanne fängt das an, was wir heute Untergrund nennen, die Behauptung eines eigenen Raums und einer eigenen Zielvorstellung gegen die herrschende Tendenz der Zeit. Eine Äußerung von dem Dänen Per Kirkeby 1989, der sich mit Cézannes Werken beschäftigt hatte, hat gesagt, dass hier einer sein, Zitat, Künstlerleben als Pfand gegeben hat für etwas, dass das meiste, womit wir uns üblicherweise beschäftigen, als ängstliche Originalitätssucht und Oberflächlichkeit erscheinen lässt. Nun, diesem Satz kann ich zustimmen. Der gefällt mir eigentlich am besten, wenn ich mir die vielen Ergüsse der heutigen Gegenwartskunst ansehe. Originalitätssucht und Oberflächlichkeit, wohin man sieht. Selten war der künstlerische Zeitgeist trivialer als heute, glaube ich.
Auf Radio der Sol auf der 107.9 und wir wissen ja, diese Sendung gibt und gilt es auch übers Internet zu empfangen mit der Adresse www.radiodersol.es. Paul Cézanne, das ist unser großes Thema bei mir im Studio. Wie immer zur Kunststunde ist Bernd Fischer. Bernd, wir haben von dir gehört, viele Malerkollegen sind ganz begeistert gewesen von dem Cézanne. Wie sieht es denn eigentlich mit anderen Künstlern aus? Haben die auch das Große in dem Cézanne gesehen?
Ja, das kann man sagen. Also vor allen Dingen auch Schriftsteller waren von Cézannes Werk doch sehr beeindruckt. Also ich nehme jetzt mal raus Rainer Maria Rilke. Ne? Der hatte also eine Cézanne-Retrospektive gesehen. Wir haben schon mal davon gesprochen in der letzten Sendung. Die fand ja im Pariser Salon der Unabhängigen statt, 1907. Und diese Ausstellung hatte er besucht. Und er hatte dann gesagt in einem Brief, also wie befremdet und unsicher er war, als er diese ersten Sachen gesehen hatte. Und auf dieser Ausstellung hatte ihn Paula Modersohn-Becker aufmerksam gemacht in Worpswede. Und was ihn erstaunte, das war, dass diese Bilder so ganz anders waren. Und er sagt einmal, man sah lange nichts und plötzlich hat man die richtigen Augen. Also es kam für ihn wohl auf diese neue Art des Sehens an. Nun müssen wir wissen, dass er nicht nur grundsätzlich erstmal ein Interesse an Malerei hatte, viele seiner Freunde, auch im Worpsweder Bereich, waren ja Maler, sondern er hoffte sich von dieser Malerei auch Lösungen für seine schriftstellerischen Probleme. Er hatte auch zu dieser Ausstellung dann mal geäußert in einem Brief, es ist gar nicht die Malerei, die ich studiere, sondern es ist die Wendung in dieser Malerei, die ich erkannte, weil ich sie selbst eben in meiner Arbeit erreicht hatte. Also bei Cézanne sah er, wie diese Stimmungsmalerei des Impressionismus damals überwunden werden konnte. Und solche Überwindung, das entsprach auch seiner Auffassung vom Dichten. Das hatte er ja auch schon zum Teil in dieser Reihe mit den neuen Gedichten umgesetzt. Gut, kommen wir mal zu den Gegenwärtigen. Also jetzt nicht nur Rilke, sondern zum Beispiel Peter Handke. Nicht? Der resümiert in einem 1980 erschienenen Buch, ich zitiere ihn mal, ja, dem Maler Paul Cézanne verdanke ich es, dass ich an jener freien Stelle zwischen Aix-en-Provence und dem Dorf Le Toulonnais in den Farben stand und sogar die asphaltierte Straße mir als Farbsubstanz erschien. Und er fährt fort, so habe ich Bilder wohl von Anfang an als bloßes Zubehör gesehen und mir von ihnen lange nichts Entscheidendes erwartet. Nun, da geht es ja Handke wie den meisten Zeitgenossen, nicht? Wir betrachten Bilder und nehmen sie eigentlich gar nicht wahr. Wir hängen sie als Schmuck an die Zimmerwand, aber wir sehen oft nicht richtig hin. Denn ich glaube, würde man es tun, dann würden da sehr oft andere Sachen hängen, als sie normalerweise aufgehängt werden.
Kann man das eigentlich lernen, Bernd, Bilder nicht nur oberflächlich zu betrachten, sondern wirklich so, um vielleicht ein bisschen mehr zu verstehen, ein bisschen mehr zu sehen in Bildern?
Ja, man muss allerdings sich sehr, sehr viel anschauen. Also mir geht es jedenfalls immer so, wenn ich Bilder, berühmte Bilder sehe, nicht? Ob es von Monet ist oder von Cézanne ist oder von Gauguin ist, dann liegen da Welten zwischen dem, was man normalerweise oft als Schmuck hängen hat, wenn man sie dann auch im Original sieht. Es kann gar nicht ausbleiben, dass diese Bilder eine ungeheure Wirkung ausstrahlen, wenn man sie sich lange anguckt und dann auch mal wirklich in die Details geht, in den Duktus geht, was ist anders? Und sich die Frage stellt auch immer, was gefällt mir an dem Bild? Über das Motiv hinaus vielleicht. Nicht? Also manche haben ja immer noch den Elch über dem Sofa hängen. Ich habe nichts gegen Elche, das sind wunderbare Tiere, man muss sie sich auch anschauen. Es ist das Motiv vielleicht, das den Leuten gefällt, nicht die Art, wie es gemacht ist. Dann bewundert man vielleicht das Handwerk und sagt, oh, das sieht ja aus wie auf dem Foto. Sage ich immer, ja gut, dann warum nimmt man nicht ein Foto, nicht? Also das Handwerk selbst alleine ist ja nicht die Kunst, sondern gerade wenn man das Handwerk benutzt, um eine andere Art der Darstellung zu erreichen.
Wenn ich dich das fragen darf, Bernd, ich weiß ja, dass du, glaube ich, auch viele Bilder zu Hause hast. Wonach suchst du denn ganz persönlich für dich ein Bild aus, ob es bei dir an die Wand kommt? Dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, weniger nach dem Motiv, sondern mehr nach der, ich nenne es jetzt mal, Erarbeitung des Künstlers.
Also es gibt manche Bilder, die ich besitze, die sind so heftig. Ich habe einige davon auch schon aufgehängt, habe sie aber abgenommen, weil sie dann manchmal doch deprimierend sind. Das spricht auf jeden Fall für das Bild, aber nicht unbedingt für die Funktion an der Wand. Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann achte ich natürlich schon darauf, dass ich Bilder hänge, die, das ist auch legitim, denke ich mal, die jetzt farblich auch zum Sofa passen oder von der Atmosphäre des Raumes irgendwo passen. Ich wechsle auch sehr oft. Ich habe nun wirklich einen großen Bestand von Bildern, also bestimmt über 300. Und ab und zu tausche ich sie aus und vor allen Dingen Bilder, die man dann längere Zeit nicht angesehen hat. Und es fällt auf, dass sie doch eine magische Wirkung haben, nicht? Also ich habe zum Beispiel eine Wand, die ist rechts neben dem Fernseher. So, und wenn ich einen Film schaue, dann merke ich irgendwann, ist das Auge doch wieder auf dem Bild und ich habe vom Fernsehfilm große Teile nicht mitbekommen. So, wenn ein Bild das erreicht, denke ich mal, dann ist es wert, auch aufgehängt zu werden. Mit der Zeit gibt es einen Verschleiß, das ist klar, so, und dann tausche ich dieses Bild auch wieder aus. Wonach ich es aussuche? Ja, schon nach der Wirkung, die dieses Bild hat. Wenn es harmonisch ist, wenn es gut passt, wenn es ruhig, dann lasse ich es länger hängen, aber ich hänge auch manchmal Bilder auch vom Pinky zum Beispiel. Das sind ja Bilder, die sind zum Teil erschütternd, weil er ja so ein Underground-Maler ist. Die kann ich nicht lange hängen haben, nicht? Weil das einen dann runterzieht, wenn man das Neudeutsch ausdrückt. Ja, Cézanne hätte ich natürlich gerne an der Wand, um auf ihn zu kommen, aber den kann ich mir leider nicht leisten, denn auf dem Kunstmarkt, sofern überhaupt mal ein Cézanne zur Versteigerung kommt, werden die Werke für hunderte Millionen Dollar gehandelt. Und das ist leider bei mir nicht in der Portokasse. Ich habe mal so die letzten Zahlen gesehen und festgestellt, dass Aquarelle zum Teil zwischen 15 und 25 Millionen Dollar erzielt haben auf Auktionen. Tja, man kann sagen, der Kunstmarkt, der ist verrückt wie immer, aber manchmal bildet er aber auch den Grad von Bedeutung ab, den ein Künstler hat oder gehabt hat, jedenfalls bei den Klassikern. Ja, liebe Hörerinnen, das ist natürlich eine Bedeutung posthum, denn wenn wir uns an die letzte Sendung erinnern, an den schwierigen Lebensweg Cézannes, dann erinnern wir uns auch an die Ablehnung und die beißende Kritik, die er zu Lebzeiten erfuhr. Ohne den Farbenhändler Tanguy, der Werke von ihm kaufte, ohne den mutigen Galeristen Ambroise Royat, der ihn ausstellte, und ohne den Maler Camille Pissarro, der sein wichtigster Mentor war, ohne diese Unterstützung wäre sein Werk vielleicht vernichtet, in alle Winde verstreut oder einfach unbekannt geblieben. Solch ein Schicksal ist die Regel, liebe Kunstfreunde. Auf jeden bekannten Maler kommen Hunderte, die vielleicht genauso bedeutsam sein müssten, aber es nie werden. Der richtige Ort, die richtige Zeit, die vom Zeitgeist unvorhersehbare und doch eingeschlagene Richtung, die richtigen Leute, Talent, Tiefe der Gedanken und Einzigartigkeit der Mittel, all das muss zusammentreffen, um zur Ausnahme von der Regel zu werden. Cézanne hatte das Glück, einen mutigen Galeristen zu treffen, der ihn verstand und förderte, und einen Kunstkritiker namens Gustave Chevreul, der Cézannes Werk zu Lebzeiten gerecht und vorbehaltlos beurteilte, während es andere Kritiker in der Luft zerrissen. Dieser Chevreul war ein Betrachter aus der schreibenden Zunft, der Weitblick bewies. Er sagte, ich zitiere ihn, Cézanne ist ein großer Wahrheitsfanatiker, feurig und naiv, herb und nuanciert. Er wird in den Louvre kommen, und damit behielt er recht.
Jetzt zur Kunstzeug und zum Paul Cézanne. Ich glaube, Bernd, wir müssen uns jetzt auch mal so ein bisschen mit dem Werk und vielleicht auch mit der Malweise von dem Cézanne befassen. Was hast du denn da für uns erarbeitet?
Ja, das müssen wir uns eigentlich anschauen, aber das geht ja leider im Radio nicht. Also müssen wir nur etwas darüber hören. Ja, Peter, seine Malerei hat sich im Laufe des Lebens immer wieder verändert. So, was sich nicht verändert hat, war seine Leidenschaft für die Malerei und für das, was er vorhatte. Paul Cézanne fängt zunächst an, im Stil der Romantik zu malen. In den Anfängen seiner Technik benutzte er einen großen, runden Haarpinsel. Er trug Farbtöne auf eine dunkel grundierte Leinwand auf, die vom Hellen zum Dunklen übergehen. Die Farbtöne, die er darauf auftrat. In den düsteren Tönen zeigt sich vielleicht auch schon die innere Ruhelosigkeit des Künstlers in seinen Anfängen. Bis zu den 1870er Jahren erinnern seine Bilder stark an die Malweise der alten Meister. Seine Gemälde sind gekennzeichnet durch einen dicken Farbauftrag, kontrastreiche dunkle Töne mit ausgeprägten Schatten, die Verwendung von reinem Schwarz und anderen mit Schwarz vermischten Farbtönen. Also braun, grau sowie preußisch-blau. Gelegentlich kommen einige weiße Tupfen oder grüne und rote Pinselstriche zum Aufhellen hinzu, welche die monochrome Eintönigkeit beleben. Neben Landschaften, Porträts der Familienmitglieder und Stillleben malt er auch Szenen aus der griechischen Mythologie oder literarische Themen. Schließlich war er ein gebildeter Mensch. Noch ist sein Stil unsicher und unruhig. Er kopiert viele Bilder. Er zeichnet Skizzen, malt in Öl und Aquarell. Im Laufe der Zeit werden Landschaften und Stillleben für ihn immer wichtiger. Es sind also keine neuen Themen, aber im Vordergrund steht für ihn auch nicht, was er malt, sondern wie er malt. Ab den 70er Jahren dann, unter dem Einfluss der Impressionisten Camille Pissarro und Édouard Manet, gab er seine dunkle Malweise auf und benutzte nun eine rein auf den Grundtönen Gelb, Rot und Blau basierende Farbpalette. Gleichzeitig löste er sich von seiner Technik des schweren, oft überladen wirkenden Farbauftrags und übernahm die lockere, aus nebeneinander gesetzten Pinselstrichen bestehende Maltechnik seiner beiden Vorbilder. Durch Pissarros Anraten setzte Cézanne die Farbe jetzt nicht mehr mit dem Messer oder einem breiten Pinsel auf die Leinwand, sondern strukturierte die Bildfläche durch parallele, kleine, kontrolliert gesetzte Striche. Und dennoch, das Flirrende der impressionistischen Bilder, ihre unmittelbare Heiterkeit und Flüchtigkeit, also das rein Atmosphärische, das ja der impressionistischen Malerei eigen ist, stellten ihn nicht zufrieden. Er wollte dort trotz der impressionistischen Malweise seinen Werken mehr Beständigkeit verleihen, eine Wirkung über den Moment hinaus. Das Wesen einer Landschaft oder eines anderen Motivs für immer einfangen, gleichzeitig seine eigenen Emotionen durch Farbe und Duktus nachspüren und sie bewahren. Cézanne zeigt eine starke Liebe zur Natur. Formen und Farben und ihre Beziehung sind für ihn die Sprache, diese Gefühle auszudrücken, die die Natur in ihm erweckt. Dabei verzichtet er nicht auf den typischen kurzen und bruchstückhaften Duktus, wie ihn die Impressionisten zu setzen pflegten. Aber er verleiht ihm neue Eigenschaften, nämlich Richtung und Tiefe und damit Dreidimensionalität und Form. Er gruppiert Pinselstriche in unzähligen verschiedenen Farbtönen dicht nebeneinander und schafft allein durch diese aneinandergereihten Farbflächen einen Raum. Räumlichkeit schaffen durch den Aufbau von farbigen Flächen. Das war neu. Eine Ebene, die Leinwand, konnte so eine Bildtiefe darstellen, die neu war und die nichts mit der bekannten Farbperspektive zu tun hatte. Denn die Farben von Gegenstand und zum Beispiel Hintergrund waren dieselben. Wir haben hier in der Sendung schon mal über die verschiedenen Perspektiven oder ihre Bedeutung gesprochen. Und vielleicht noch mal zur Erinnerung, bei der Farbperspektive entsteht ja eine räumliche Tiefe dadurch, dass die Farben im Hintergrund, also in der Ferne, blasser werden, also zum Horizont hin heller. Bei Cézanne wurden die einzelnen Bildebenen jedoch farblich zu einer Einheit zusammengefasst. Vordergrund und Hintergrund unterscheiden sich nicht. Dadurch erstarren die Landschaften und werden ewig trotz der großen Dynamik des Duktus. Wenn man sich die Bilder ansieht, sie sind wild und lebendig auf den ersten Blick. Aber sie strahlen auch eine große Harmonie aus und verweisen auf das Wesen einer, man kann sagen, Natur an sich. Mit dem farbigen Pinselstrich arbeitete Cézanne die Gegenstände heraus, genauer gesagt ihre Flächen. Und diese oft aus verschiedenen Blickwinkeln. Dieses Verfahren wird später durch die Kubisten aufgegriffen. Wir haben in unserer Sendung im September ja davon gehört. Die Gegenstände entstehen bei Cézanne ausschließlich durch die Farbe, nicht durch Zeichnung. Er sagt, man darf die Zeichnung nicht von der Farbe trennen. Im selben Grad, wie man malt, zeichnet man. Wenn die Farbe ihren ganzen Reichtum entfaltet, dann zeigt auch die Form die größte Fülle. Die Kontraste und Übereinstimmungen der Farbtöne, darin liegt das Geheimnis der Zeichnung und Modellierung. Also Cézanne definiert Licht und Schatten, Volumen, Raumtiefe und Flächen durch Farbtöne, durch Kontraste, durch Farbübergänge. Und die Geometrie der Gegenstände und Hintergründe vereinfachen sich zunehmend zu erkennbaren Grundformen und verschmelzen miteinander. Dieser Versuch, dem impressionistischen Pinselstrich jetzt Rauminhalt und Form zu verleihen, machen die Einzigartigkeit in Cézannes Stil jener Jahre aus. In der Provence, wo Cézanne ab 1883 vorwiegend lebte, löste er sich mehr und mehr von der impressionistischen Malweise. Die schrille Atmosphäre der Großstadt konnte Cézanne nichts geben, da sie ganz auf das Momentane und den Augenblick ausgerichtet ist. Wir erinnern uns, die Impressionisten haben ja oft Kaffeehausszenen, Parkszenen und Passanten auf der Straße und so etwas eingefangen, also flüchtige Momente. In der Provence hingegen fand Cézanne Bildmotive, die er auf seiner Suche nach Beständigkeit brauchte. Denn die Landschaft zum Beispiel wechselt ihr Kleid im Laufe der Jahreszeit nur wenig und die Vegetation verändert sich kaum.
Und mittendrin in der Kunststunde bei Radio del Sol und es geht um den Paul Cézanne und weiter, Bernd, geht's mit dir.
Ja, liebe Hörer, die Gesamtkomposition eines Bildes, das wurde für Cézanne immer wichtiger. Vor allem ihre Ausgewogenheit. Ein flächiger, diagonaler Farbauftrag statt einer Perspektive, um Bildtiefe zu erzeugen. In einem Brief an seinen Freund, ich weiß jetzt gar nicht, wie man ihn ausspricht, Joachim Jasquet, glaube ich, schrieb er, die farbigen Flächen, immer die Flächen. Der farbige Ort, wo die Seele die Flächen bebt, die prismatische Wärme, die Begegnung der Flächen im Sonnenlicht. Ich entwerfe meine Flächen mit meinen Farbabstufungen auf der Palette, verstehen Sie mich? Die Flächen müssen deutlich in Erscheinung treten, deutlich, aber sie müssen richtig verteilt sein, ineinander übergehen. Alles muss zusammenspielen und doch wieder Kontraste bilden. Auf die Volumen allein kommt es an. Zitat Ende. Ab den 80er Jahren entwickelt Cézanne seine ganzheitliche Darstellung des Motivs durch kompakte Farbblöcke weiter. Seine Technik wird ausgefeilter. Er stellt Farbtöne so zusammen, dass sie geometrische Formen ergeben und gleichzeitig den Eindruck von Dreidimensionalität erwecken. Er schrieb in seinem häufig zitierten Brief vom 15. April 1904 an den Maler und Kunsttheoretiker Émile Bernard, Zitat, man behandle die Natur gemäß Zylinder, Kugel und Kegel und bringe das Ganze in die richtige Perspektive, sodass jede Seite eines Objektes einer Fläche nach einem zentralen Punkt führt. Zitat Ende. Cézanne ersetzt in seinen Bildern die optische Wirklichkeit durch eine formale Struktur, durch eine reine Bildfläche. Betonung liegt auf Fläche. Er spielt dabei mit geometrischen Formen und reduziert die Gegenstände fast auf Grundformen wie Kubus, Kegel und Zylinder. Durch dieses Verfahren, die Gegenstände zu abstrahieren, eröffnen sich später neue Perspektiven, ein Bild zu betrachten. Insbesondere Georges Braque und Pablo Picasso ließen sich von dieser Technik inspirieren und entwickelten auf dieser Grundlage den Kubismus. Die Stillleben, die Cézanne schon ab den 1880er Jahren malte, sind ein weiterer Schwerpunkt seines Werks. Er verzichtete auf die linearperspektivische Wiedergabe der Motive und stellte sie stattdessen in den für ihn kompositorisch sinnvollen Dimensionen dar. So kann beispielsweise eine Birne überdimensional groß sein, um das innerbildliche Gleichgewicht und eine spannungsreiche Komposition zu erreichen. Er baute seine kleinen Arrangements im Atelier auf. Neben den Früchten gab es Krüge, Töpfe und Teller. Gelegentlich eine Putte, das ist so ein kleiner Gipsengel, oft umgeben von einem weißen gebauschten Tischtuch, das dem Sujet barocke Fülle verleiht. Nicht die Gegenstände sollen Aufmerksamkeit erregen, sondern die Anordnung der Formen und Farben auf der Fläche. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, wie geht Cézanne rein handwerklich dabei vor? Cézanne verteilt über die Leinwand einzelne Farbtupfer. Aus ihnen werden sich nach und nach Form und Volumen des Gegenstandes aufbauen. Die Komposition entwickelt sich weiter, indem er ein Gleichgewicht der Farbflecken auf der Leinwand herstellt. Dieses Gleichgewicht zu erreichen erfordert eine langsame Arbeitsweise. sodass Cézanne an einem Gemälde oft lange Zeit arbeitete. Bei etlichen Bildern lässt sich nicht klären, wann genau sie entstanden sind, weil er an manchen Bildern Monate, wenn nicht Jahre lang arbeitete, bis er mit dem Ergebnis zufrieden war. Cézanne hat viele seiner Bilder als unvollendet betrachtet, denn Malen war für ihn ein unaufhörlicher Prozess. Cézanne schuf etwa 140 Gemälde und Skizzen zum Thema der Badeszenen. Hier findet sich seine Verehrung für die klassische Malerei wieder, die idyllisch Mensch und Natur in Harmonie zu vereinigen sucht. Cézanne ging es aber um die Komposition an und das Zusammenspiel von Formen und Farben, von Natur und Figuren. Für seine Gemälde in dieser Zeit benutzte er als Vorlage Skizzen und vor allem Fotografien, da ihm die Gegenwart nackter Modelle nicht behagte. Auf diesen Bildern malt er die Menschen in unrealistischen Proportionen und Formen. Sie bewegen sich nicht und ihnen fehlt vor allem jede Individualität. Zusammen mit der Natur sind sie reine Objekte. Paul Cézanne geht es immer um die Komposition und das Zusammenspiel von Formen und Farben, von Natur und Figuren, um Harmonie. Er sagt, Zitat, malen heißt nicht, den Gegenstand sklavisch kopieren. Malen heißt, eine Harmonie zwischen zahlreichen Verhältnissen erfassen, sie in eine eigene Farbskala übertragen, indem man sie nach einer neuen und originellen Logik entwickelt.
Eine Stunde auf Radio Das Soll, immer am letzten Donnerstag im Monat und immer mit Bernd Fischer. Und Bernd, was hast du uns denn noch weiter zu berichten zum großen Paul Cézanne?
Ja, er hat ja die meiste Zeit seines Lebens in der Provence verbracht und in der Gegend um Aix-en-Provence und vor allem der Berg Montagne-Saint-Victoire zählt zum wichtigsten Themenkreis der späten Jahre. Man kann sagen, Cézanne ist fast besessen von seinem Berg. Also er malt ihn immer wieder, um ihn gleichsam wieder zu erschaffen oder in sein inneres Wesen einzudringen. Er sagte mal, sich seiner Seele zu bemächtigen und auf der Leinwand zu verewigen. Vor allem die 8 Gemälde, die nach der Jahrhundertwende entstehen, zeigen, wie souverän Cézanne seine Farb- und Maltechnik nun beherrscht. Sie sind die Quintessenz seines Wirkens. Eine genaue Naturbeobachtung war Voraussetzung für Cézanne. Er sagte, um eine Landschaft richtig zu malen, muss ich auch zuerst die geologische Schichtung erkennen. Insgesamt malt er mehr als 30 Ölbilder sowie 45 Aquarelle des Gebirges. Und er war stets darauf bedacht, auf seinen Bildern, wie er es nannte, Konstruktionen und Harmonien parallel zur Natur zu finden. Also nicht die Natur abbilden, sondern sie mit Farbe, Struktur und Duktus neu, aber wesensgerecht komponieren. So wird in seiner Bildauffassung selbst ein Berg als eine Übereinanderschichtung von Formen, Räumen und Strukturen aufgefasst, die sich über den Boden erheben. Seine Motive entstehen mit und aus der Farbe. Es ist ein Schaffensprozess, der die Natur neu realisiert. Cézanne ist sich bewusst, dass er durch das Malen das Naturbild verändern muss, um es festzuhalten. Er sagt, Zitat, die Natur ist immer dieselbe, aber von ihrer sichtbaren Erscheinung bleibt nichts bestehen. Unsere Kunst muss ihr das Erhabene der Dauer geben. Und an anderer Stelle sagt er, wenn das starke Gefühl für die Natur und ich liebe sie gewiss, notwendige Grundlage aller künstlerischen Konzeption ist, so ist doch die Kenntnis der Ausdrucksmittel unserer Empfindung nicht weniger wesentlich und lässt sich nur durch eine sehr lange Erfahrung erwerben. Zitat Ende. Cézanne entwickelt farbige Nuancen, die die Konturen der Dinge aufheben. Durch die Farben und ihre neuartige Komposition, ihre Struktur, wird eine Bildordnung geschaffen, die Natur verewigen kann. Cézanne will die Natur nicht abbilden, wie sie im Augenblick ist, sondern er will sie als Wesensding erfassen. Und er will seine Empfindung vor dieser Natur ausdrücken. Das meint er mit Konstruktion und Harmonie parallel zur Natur. Das macht Landschaftsmalerei aus. Wie für die Antike und die alten Meister ist für Cézanne die Grundlage der Malerei das Zeichnen. Die Voraussetzung aller Arbeit, aber die Unterordnung unter den Gegenstand, beziehungsweise das Auge oder das reine Schauen. Cézanne als Methodiker der Farbe hat neben Ölbildern und Aquarellen ein umfangreiches Werk von mehr als 1200 Zeichnungen hinterlassen. Sie bilden das Arbeitsmaterial für seine Werke und zeigen Detailskizzen, Beobachtungsnotizen und Nachzeichnungen. Warum ist das Zeichnen für ihn so wichtig? Nicht um zu üben, sondern weil es ein Akt des Versinkens in einen Malzustand ist. Er sagt, das ganze Wollen des Malers muss schweigen. Er soll in sich verstummen lassen alle Stimmen der Voreingenommenheit. Vergessen, Stille schaffen. Ein vollkommenes Echo sein. Die Landschaft spiegelt sich, vermenschlicht sich, denkt sich in mir. Eine zärtliche Erregung ergreift mich und aus den Wurzeln dieser Erregung steigt dann der Saft, die Farbe. Ich sehe. Um das zu malen, muss dann das Handwerk einsetzen, aber ein demütiges Handwerk, das gehorcht und bereit ist, unbewusst zu übertragen.
Beim Saxophon David Sanborn. Und wir machen noch ein bisschen weiter mit dem Paul Cézanne. Ich glaube, Bernd, der hat auch ganz gerne immer so bestimmte Begriffe benutzt. Hast du da so ein paar parat von ihm?
Ja, und das sind auch Begriffe, die dann oft in einer Kunsthistorie auftauchen. Nehmen wir mal einen Begriff, das Motiv. Mit diesem Begriff meint er nicht nur den Gegenstand des Bildes, sondern auch die Motivation für seine, ja man kann sagen, unermüdliche Arbeit des Beobachtens und Malens. Also zum Beispiel, wenn er rausging zur Arbeit, sprach er vom Aller sur le Motif. Das bedeutet also demnach, in eine Beziehung zu einem äußeren Objekt zu treten, das den Künstler innerlich bewegt und das er bildnerisch umsetzen will. Ein zweiter Begriff, der taucht bei Cézanne auch oft auf, die Sensation, also die Empfindung. Das ist so ein weiterer Schlüsselbegriff in seinem Vokabular. Zunächst meinte er die visuelle Wahrnehmung im Sinne der Impression, also ein vom Objekt ausgehender optischer Sinnreiz. Zugleich umfasst er die Emotion als psychische Reaktion auf das Wahrgenommene. Ausdrücklich stellte Cézanne nicht das darzustellende Objekt, sondern die Sensation in den Mittelpunkt seiner malerischen Bemühungen. Er sagte, wir haben vorhin schon davon gesprochen, aber ich zitiere nochmal, nach der Natur malen bedeutet nicht den Gegenstand kopieren. Es bedeutet, seine Empfindung zu realisieren. Dieses Medium, das zwischen den Dingen und den Empfindungen vermittelt, ist für ihn also die Farbe. Wobei er immer offen ließ, wie weit sie den Dingen entspringt oder eine Abstraktion seines Sehens ist. Mit dem dritten Begriff Realisation bezeichnete Cézanne die eigentliche malerische Aktivität, vor dessen Scheitern er sich bis zuletzt fürchtete. Ich glaube, das war nicht nur bei ihm so, sondern das gilt für alle Maler. Zu realisieren galt es mehreres zugleich. Zunächst das Motiv in seiner Vielfalt. Des Weiteren die Empfindung, die das Motiv in ihm auslöste. Und schließlich das Gemälde selbst, dessen Verwirklichung die anderen Realisierungen ans Licht bringen konnte. Malen hieß demnach für ihn jene gegenläufige Bewegung des Aufnehmens und Abgehens, der Impression und der Expression in einer einzigen Geste ineinander aufgehen zu lassen. Die Realisierung in der Kunst, das wurde zu einem Schlüsselbegriff in Cézannes Denken und Handeln. Machen wir uns das vielleicht aber mal ein bisschen klarer. Émile Bernard, der hat einmal die ungewöhnliche Arbeitsweise von Cézanne beschrieben. Und er sagte, er, also Cézanne, begann mit den Schattenteilen und mit einem Fleck, auf den er einen zweiten größeren setzte, dann einen dritten, bis alle diese Farbtöne einander deckend mit ihrem Kolorit den Gegenstand modellierten. Und Émile Bernard sagt, da begriff ich, dass ein Harmoniegesetz seine Arbeit leitete und dass diese Modulationen eine im Voraus in seinem Verstand festgesetzte Richtung hatten. In dieser vorher bestimmten Richtung liegt für Cézanne das eigentliche Geheimnis der Malerei, nämlich der Zusammenhang von Harmonie und der Illusion der Tiefe, sprich Räumlichkeit. Gegenüber dem Sammler Karl Ernst Osthaus betonte Cézanne am 13. April 1906 bei dessen Besuch in Aix, die Farbe müsse jeden Sprung ins Tiefe ausdrücken. Daran erkenne man das Können des Malers. Und an anderer Stelle sagt Cézanne, die Natur ist nicht an der Oberfläche, sie ist in der Tiefe. Die Farben sind der Ausdruck dieser Tiefe an der Oberfläche. Sie steigen aus den Wurzeln auf. Liebe Kunstfreunde, ich weiß, Werkbetrachtungen sind doch schwierig und auch oft ermüdend. Deshalb sollten Sie sich auch lieber die Bilder ansehen. Das macht also viel mehr Spaß. Auf meiner Website werde ich zu diesem Arbeitstext deshalb viele Bilder bereitstellen. Wir hatten ja in der letzten Sendung gehört, dass Cézanne es schwer hatte und dass er ein Mensch voller Selbstzweifel war. Aber das galt doch eher seiner Person als seinen Vorhaben. Wie sonst kann ein Zweifelnder von sich behaupten, und das hat er mal gesagt, ich bin ein Wegbereiter einer neuen Kunst und mein Werk wird fortgesetzt werden, das spüre ich. Nun, Cézanne sollte Recht behalten. Kaum ein anderer Künstler erschütterte die Grundfesten der Kunst des 19. Jahrhunderts so nachhaltig wie der Franzose Paul Cézanne. Er gilt neben Vincent van Gogh als der bedeutendste Vorläufer der modernen Kunst.
Ja, er ist wirklich einer der ganz, ganz Großen, dieser Franzose, der Paul Cézanne. Schön, dass wir etwas zu seinem Leben und natürlich auch zu seinem Werk und zu seinem Malstil erfahren haben. Bernd, wir kommen zum Ende unserer heutigen Sendung. Du hast ja eben schon angedeutet, auf deiner Website wirst du auch eine ganze Menge Bilder zur Verfügung stellen. Da wird auch diese Sendung werbefrei noch einmal zu hören sein, so in circa 2-3 Tagen, denke ich.
Ja, ich hoffe, dass ich es heute Nachmittag noch schneiden kann und dann reinstellen kann. Also, dass das ab morgen zur Verfügung steht.
Da kann man sich dann diese Sendung noch einmal anhören. Den Text, glaube ich, den gibt es auch dazu. Und richtig, dann eben aber auch Bilder, um sich das Ganze dann wirklich auch noch ein bisschen anschaulich vor Augen zu halten. Bernd, wie finden wir dich denn im Internet?
Die Adresse lautet www.andalusien-art.de.
Und da kann ich vielleicht auch noch zu sagen, da gibt es eine ganze Menge an Informationen zur Kunst, über Künstler. Es gibt auch ganz tolle Ausflugstipps auf dieser Seite. Und eben auch immer die Sendungen, die wir hier auf Radio Del Sol machen, kann man sich dort noch einmal anhören. Andalusien-art.de und schon sind wir bei dir.
Richtig, ganz genau.
Damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Sendung, Bernd. Oftmals hast du ja zum Abschluss noch so einen kleinen Tipp für uns, für die Kunstfreunde. Wie sieht es denn heute damit aus?
Ja, vornehmlich zwei Tipps. Also der eine Tipp bezieht sich auf das Internet, liebe Hörerinnen und Hörer. Vor allen Dingen, wenn Sie aus Norddeutschland kommen. Ich möchte Ihnen dort eine Website vorstellen, auf der Sie sich informieren können über die Kunst und Kultur des Nordens, welche Veranstaltungen es da gibt, aber auch alle möglichen Betrachtungen, jetzt nicht nur in Bezug auf Malerei, sondern auch Konzert, Musik und, und. Also einfach eine, eine Plattform der Kultur im Norden. Und ich weiß ja, dass hier viele Hörer aus Bremen, Weser-Ems-Gebiet und so weiter kommen. Die Adresse dieser Website lautet kunoweb.jimdo.com. Also ich wiederhole es nochmal, kunoweb.jimdo.com. Vielleicht schauen Sie doch einmal dort rein.
Und wir können vielleicht noch dazu sagen, Bernd, Kuno steht in diesem Fall für Kunst im Norden.
Richtig, richtig.
Ich glaube, auch wenn man das eingibt, Kunst im Norden, kommt man über Google auch automatisch auf diese Website.
Ich habe es nicht probiert, aber ich vermute es mal. Kultur im Norden, nicht Kunst. Nicht? Also
Kultur
es geht
im
nicht nur um Malerei oder Kunst, sondern dass es wesentlich breiter gefasst dort. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dann noch vielleicht zwei kurze Tipps. Eine Ausstellung gibt es im Sala Carmelitas, das ist im Rathaus von Vélez Málaga. Diese Ausstellung habe ich mir angesehen. Dort stellt eine Künstlerin Inmaculada Fernández Navas Bilder aus. Es handelt sich bei diesen Bildern im Wesentlichen um Porträts, alles Selbstporträts, AFAS oder auch im Halbprofil, auch als Akt. Und erstaunlich ist dort, dass diese Bilder immer bestimmte Zustände beschreiben. Also es gibt dort auch Titel, wenn man sie übersetzen würde, wie Wut oder Angst oder Schmerz oder Hysterie oder Gefangen. Sie versucht, diese Zustände praktisch in den Bildern, in diesen Selbstporträts auszudrücken. Einige der Bilder davon haben mich doch sehr beeindruckt. Vor allen Dingen möchte ich Ihnen diese Ausstellung auch ans Herz legen, wenn Sie mal eine Kaufabsicht äußern, weil man dort wirklich sehr, sehr gute Bilder erwerben kann und man höre und staune, Bilder im Maß von 100 mal 80 sind dort ausgezeichnet für 120 bis 200 Euro. Das sind selbstausbeuterische Preise, die manchmal nicht mal das Material abdecken. Aber wie gesagt, Sie als Kunstliebhaber hätten hier eine gute Möglichkeit, auch mal ein schönes Original zu erwerben. Eine andere Ausstellung findet im Convento statt, das ist neben der Markthalle. 17 Künstler stellen dort aus, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich würde Ihnen gerne etwas dazu erzählen, aber ich bin auch da gewesen zur Vernissage, konnte aber eigentlich nicht reinkommen, weil hunderte Leute dort drängten. Und es war mir dann schlicht und einfach zu viel. Aufgrund des Andrangs vermute ich mal, dass es doch eine Ausstellung ist, die sich lohnt. Sie findet noch bis zum 17.03. statt und trägt den Titel Arte Ausente. Ausente heißt auf Deutsch abwesend, also Kunst der Abwesenheit oder abwesende Kunst oder wie immer man das übersetzen soll.
Das haben wir gerne entgegengenommen. Es gibt ja immer wieder viele, viele Ausstellungen. Heute haben wir aus berufenem Munde zwei Tipps bekommen, hier bei uns in der Axarquía in Vélez Málaga. Und ich glaube, wer interessiert ist, der sollte einfach mal den Weg finden nach Vélez Málaga und sich diese Ausstellungen anschauen. Das lohnt sich ganz bestimmt. Bernd, nächste Sendung mit dir, die nächste Kunststunde, die kommt so ein ganz klein bisschen später, als wir das ursprünglich gewohnt sind. Es gibt so eine ganz klitzekleine Kunststundenpause, wenn ich das so sagen darf. Nächstes Programm mit dir Ende April.
Das ist richtig. Das liegt nicht an mir, sondern an den Feiertagen hier in Spanien. Das deutsche Radioprogramm sendet ja nicht an den Feiertagen und just diese beiden letzten Donnerstage im Februar und im März sind Feiertage. Deshalb kommt es also zu dieser leichten Verschiebung.
Tja, nächste Sendung mit dir am 25. April. Thema werden wir hier rechtzeitig bekannt geben. Ich freue mich sehr drauf und darf mich für heute bei dir ganz herzlich bedanken.
Ja, auf Wiederhören.